Halleluja, Gott ist so gut. Ja, unser Thema seit einigen Wochen ist Nehemia. Wer hat denn alle drei Teile bisher gehört? Okay, wem fehlen zwei? Wem fehlen alle? Ihr braucht euch nicht zu sorgen, es gibt eine kurze Wiederholung heute Morgen. Ich habe mir die Predigten einfach nochmal angehört, um das nochmal so aufzunehmen, was gesagt worden ist. Vor, ich glaube, 4 Wochen oder sowas habe ich einen Anfang gemacht hier. Habe versucht, so einen groben Überblick zu geben. Herzlichen Dank. Über die Zeit. Und wir werden das nachher uns nochmal anschauen. Das heißt, das können wir eigentlich auch gleich machen. So, jetzt gucke ich, ob es von hier aus geht, sonst muss ich in die andere Ecke der Bühne gehen. Jawohl. Genau. Ich wollte euch so ein bisschen eine Übersicht geben über die Zeit, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Manche, habe ich gehört, die stehen total auf Geschichte, finden das total interessant. Manche finden es jetzt total langweilig. Und ich glaube, in der Predigt ist es für beide was dabei. Die einen finden es jetzt toll und die anderen halten noch durch. So. Das ist die Zeit von 1600 vor Christus bis zur Geburt Jesu ungefähr. 1600 vor Christus, ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwas vorstellen könnt darunter. Da gibt es in Mitteleuropa noch gar keine richtige Geschichte. Aber so der Auszug aus Ägypten, so der war, schätzt man, ungefähr so 1400 vor Christus irgendwo hier. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist König Saul, der erste König von Israel. Wer weiß ungefähr, wann das war? Grobe Jahreszahl. Ich gebe euch einen Tipp, sie steht da. Also ungefähr ums Jahr 1000, kurz vor dem 1000. Also dann müssen wir doch irgendwie. Ja, doch da, jetzt genau. Der nächste Punkt, den ich habe, ist. Na, hat vorher irgendwie besser funktioniert. Die Reichsteilung. Ihr wisst, dass Saul war der erste König, dann kam David, dann kam Salomo. Nach Salomo wurde das Reich geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Und diese Reichsteilung, machen wir es einfach so, die war ja 920 ungefähr. Es ging gar nicht lange gut. Gott hat sie ja auch davor gewarnt, überhaupt einen König zu bekommen, aber anderes Thema. Nächster Punkt, den ich habe, ist das Ende vom Nordreich und das ist ungefähr 720, wenn wir uns das so merken wollen. Und ich glaube, jetzt gehen wir auf die nächste Folie. Ah, na, die Eroberung durch die Babylonier haben wir, die ist da hinten 587. So, jetzt gucken wir uns die letzte Zeit so ein bisschen genauer an und da haben wir als ersten Punkt nochmal diese Eroberung durch die Babylonier und die Wegführung, die war 606. Kannst du noch einen Text dazu machen, genau. Das war die erste Wegführung. Ab da laufen die 70 Jahre, die Gott ihnen angedroht hat. Dann kam Kyros, der König der Perser, der das Volk quasi wieder hat gehen lassen, 537 oder 538, glaube ich. So, hier hinten, da kommt ein Name, den werden wir nachher noch hören. Das ist Esra, war einer derjenigen, die vor Nehemia noch zurückgekommen sind. Und dann ganz zum Schluss 444, dann Nehemia mit dem Auftrag, die Stadtmauern wieder aufzubauen. So, das war das, was wir geschichtlich uns so angeschaut hatten. Und wir hatten in diesem ersten Teil gesehen, und es war mir so ein bisschen wichtig, dass wir sehen, dass auf der einen Seite Nehemia viel geplant hat, dass er viel gedacht hat, viel vorbereitet hat. Und ich glaube, wer das Buch Nehemia mal so durchgelesen hat, der sieht einfach, dass Nehemia nichts dem Zufall überlassen hat. Er hat alles bis ins Detail vorbereitet. Und auf der anderen Seite wusste er ganz genau, dass all seine Vorbereitungen, all die Vorbereitungen, die waren nicht wirklich das, auf was er sich verlassen hat, sondern er hat gesagt, ich tue das, was ich tun kann, aber Gott muss Gnade dazu geben, sonst wird es hier nichts werden. So, und das ist auch das, wie wir versuchen, Gemeindearbeit zu machen. Wir wissen, letztendlich ist all das, was wir tun, nicht das wirklich Entscheidende. Und trotzdem versuchen wir, alles daran zu setzen, uns von unserer Seite aus alles richtig zu machen. Jemand hat es mal so formuliert, arbeite, als ob alles Gebet nichts nützen würde und bete, als ob alle Arbeit nichts nützen würde. Und ich denke, das sehen wir bei Nehemia sehr gut. Die zweite Einheit hat dann Martin gemacht und er hat uns was über Konflikte oder Probleme von innen erzählt. Manche haben dann schon ganz besorgt nachgefragt, ob es denn einen konkreten Anlass gäbe. Also momentan ist mir das... Hallo? Ja. Haben wir heute ein Funkloch hier. Momentan ist mir diesbezüglich nichts bewusst, sondern für uns war es einfach wichtig, das vorbeugend zu machen, dass wir in dieser anspannenden Phase, die jetzt vor uns steht, einfach die Dinge vorher wissen, dass wir uns darauf einstellen und dass wir da nichts anbrennen lassen. Und Martin hat 4 Punkte gesagt, ich werde die in 3 Punkte zusammenfassen. Er hat uns den Tipp gegeben, zu den richtigen Leuten zu gehen. Also das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich vor einiger Zeit hier gesagt habe. Wir reden nicht übereinander, wir reden miteinander. Wir gehen zu den Leuten, die es betrifft. So, die Leute hatten ein Problem und sie sind zu dem gegangen, der ihnen helfen konnte, nämlich zu Nehemia. Der zweite Punkt war, sei selbst die Lösung. Wenn du ein Problem siehst oder wenn du eine Not siehst, dann ärgere dich nicht nur darüber, sondern versuch Teil der Lösung zu sein. Bring dich selber mit ein. Und ein dritter Punkt, den ich ganz gut fand, war, tu es für Gott. Wenn du hier auf der Baustelle bist und dich ärgerst über irgendwas oder wenn irgendwas nicht so läuft, dann kannst du in diesem Gefühl bleiben oder du kannst sagen, ich tue es für Gott. Du kannst dich ärgern darüber, dass so wenig Leute mithelfen oder du sagst, ich tue es für Gott. Du kannst sagen, aber niemand sieht, was ich hier tue und ich bekomme von niemandem Lob. Aber du kannst sagen, ich tue es für Gott. Du kannst sagen, es geht über meine Kräfte. Und du kannst sagen, ich tue es für Gott. Dritte Einheit, Alex, letzte Woche, gell? Da ging es nicht um die Probleme von innen, sondern um die Probleme von außen, um die Angriffe, die da waren. Und auch er hatte 4 Punkte und auch bei ihm werde ich es auf 3 reduzieren. Er sagte, sei wachsam und ich nehme den 4. mit dazu, sei vorbereitet. So, das ist genau das, was wir mit dieser Predigtreihe auch wollen. Wir wollen vorbereitet sein, wir wollen wachsam sein, wir wollen merken, wenn Dinge schief gehen. Wir wollen nicht erst dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann Schadenbegrenzung treiben, sondern wir möchten, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass es jetzt auf jeden von uns ankommt. Deswegen, wir wollen wachsam sein, wir wollen aufpassen, wir wollen aufeinander Acht haben auch. Wir wollen uns sehen, wollen auch merken, wenn es dem anderen irgendwie nicht so gut geht. Das Zweite ist, werde aktiv. Und so ein Spruch, den ich in letzter Zeit immer wieder höre und der mir, je öfter ich ihn höre, desto weniger gefällt, verlasse deine Wohlfühlzone. Das fordert uns raus. Ich bin so jemand, ich bin gerne in meiner Wohlfühlzone. Und Gott sei Dank habe ich eine große Wohlfühlzone. Also ich bin nicht jemand, bei dem alles genau passen muss, damit es passt. Aber ich fühle mich gern wohl. Und über diese Grenzen rauszugehen und Dinge zu tun, bei denen ich mich nicht mehr wohlfühle, die ein bisschen mehr sind wie das, was ich eigentlich kann oder die in einem Bereich liegen, der mir nicht so liegt oder die irgendwie unangenehm sind, das ist was ich nicht mag. Und trotzdem müssen wir ab und zu raus aus dieser Wohlfühlzone, wir müssen Dinge tun, wir müssen manchmal auch über unsere Grenzen gehen. Aufpassen immer, dass wir es im Willen Gottes tun. Und das finde ich eben das Schöne an Nehemia. Nehemia zeigt uns, wie das geht. Er zeigt uns, wie wir menschlich alles tun, was wir tun können, aber wie wir immer Gott mit im Boot haben und wie wir beten und wie wir aufpassen, dass wir die Dinge tun, die wir tun, dass die im Willen Gottes sind. Und das ist der dritte Punkt, den Alex uns gezeigt hat, kenne Gottes Willen. Und als ich das wieder neu gelesen habe, da habe ich mir gedacht, was für eine super Art, die der Nehemia hier hat. Da kommen die Leute und machen ihm ein Angebot und sagen, komm, lass uns das Kriegsbeil begraben. Das steht nicht da, aber man könnte es ja eigentlich so interpretieren. Wir wollen irgendwie mit dir da einen Deal machen. Und der Nehemia, der hat eigentlich ganz, ganz viel zu tun und er ist sehr beschäftigt. Und trotzdem hat er diesen Draht zu Gott. Und er weiß von Gott, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Und er sagt 4-mal, nee, tut mir leid, ich bin da nicht mit an Bord. Und das finde ich so klasse, tue Gottes Willen. Und das ist so der Punkt, an dem ich heute Morgen einhaken möchte, wo wir zu unserem heutigen Text kommen. Und wir gehen nochmal ganz kurz zu der letzten Übersichtsfolie, wo der Esra, nee, eins davor, wo der Esra mit drauf war. Genau. So, Heute spielt Nehemia eigentlich gar keine Rolle. Also klar, Nehemia war der Statthalter, aber der Mann, um den es heute geht, heißt Esra. Und Esra war bei den, also die ersten Rückkehrer, die waren 536 hier, kurz nachdem Kyros die Macht übernommen hat. 536 sind die ersten zurückgekehrt und Esra 458, also fast 80 Jahre später. Und als Esra dort ankam, da war die Aufgabe zunächst mal, den Tempel aufzubauen. Genau. Jetzt hoffe ich, dass du ein Prophet bist. Genau. Esra war Priester. Der ist dort angekommen und er hat festgestellt, dass sind einige Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Also der geistliche Zustand des Volkes, der war, wir würden heute, ich weiß nicht, welche Worte wir benutzen, aber er war erbärmlich. Esra war entsetzt. Und die wenigsten Leute, die dort waren, hatten überhaupt eine Ahnung von dem, was Gott in seinem Gesetz sagt. Einer der größten Punkte im Übrigen, den Esra angeprangert hat, war, dass die Leute sich verheiratet hatten, beziehungsweise ihre Kinder verheiratet hatten. Damals haben das ja noch die Eltern hauptsächlich gemacht. Mit Leuten, die nicht aus dem Volk waren. Wir würden heute sagen, mit Ungläubigen. Mit Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben. Und das war für Esra vollkommen unerträglich. Und wenn ihr mal möchtet, könnt ihr jetzt parallel dazu das Buch Esra noch lesen. Das ist ähnlich kurz wie Nehemia. Und da werdet ihr noch einen zusätzliche Mosaiksteine für dieses Bild bekommen. Und da seht ihr, wie vehement Esra vorgeht gegen diese gemischten Ehen. Weil Esra wusste, es gibt auf Dauer keine gemischten Beziehungen. Entweder wird der eine den Weg mit Gott gehen oder der andere wird langsam aber sicher von diesem Weg weggehen. Und ihr lieben Eltern, ich möchte euch das einfach ins Stammbuch schreiben. Wenn es irgendwie geht, prägt eure Kinder entsprechend, achtet darauf. Und ihr jungen Leute, wartet lieber ein bisschen länger, aber es ist sehr wichtig, dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen. Die Bibel spricht davon, dass zwei Menschen eins werden. Und wenn der eine nach München will und der andere nach Stuttgart, dann gibt es Probleme. Aber das ist heute nicht mein Thema. Aber das war ein Thema für Esra. Und er begann dann das Gesetz zu lehren. Er hat den Leuten das Gesetz vorgelesen, er hat es erklärt. Und hier an dem Punkt hat was angefangen, so eine geistliche Revolution in dem Volk. Und die Früchte werden wir jetzt dann in unserem Text sehen. Und als Nehemia dann 444 endlich auch ankam und es dann um das Äußere ging, da war das Innere eigentlich vorbereitet. Die geistliche Erneuerung, die hatte schon angefangen. Und so sehen wir in Nehemia eben auch wieder das. Auf der einen Seite haben wir gesagt, das Gebet und die Vorbereitung. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt eben die geistliche Veränderung und wir sehen die äußere Veränderung. Wenn wir bauen, dann ist es ganz wichtig, dass wir beide Punkte sehen. Es gibt eine ganz, ganz wichtige Stelle in dem Psalmen, vielleicht kennen manche von euch die auswendig, Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die umsonst, der daran baut. Oder dann müht sich jeder umsonst, der daran baut, je nach Übersetzung. So, wenn wir dieses Haus bauen hier, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur das Äußere sehen, sondern dass wir das Geistliche mitsehen und dass wir das Geistliche mitbauen. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern das gilt auch für jeden von uns persönlich. Es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde auf dem richtigen Kurs bleiben, aber es ist auch wichtig, dass jeder von uns auf sein persönliches geistliches Leben achtet und dass wir sehen, wo es hingeht, dass wir sehen, wo Gott hin will und dass wir an seinem Herzen sind und diesen Weg mit ihm zusammengehen. So, und jetzt lasst uns miteinander den Text lesen. Ich wollte eigentlich Kapitel 8 und 9 machen, aber ich habe mich jetzt aufs Kapitel 8 beschränkt und weiß nicht, ob wir das 9 nochmal nachholen, aber lasst uns das Kapitel 8 und da werden wir auch nicht alle Verse lesen. Wir beginnen im Vers 1 und wir lesen dann in Abschnitten bis Vers 18. Nehemia 8, 1. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Und das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. So, Esra wird gebeten, dieses Gesetz vorzulesen. Und sie haben sich dazu einen Platz rausgesucht. Und jetzt darfst du die Karte zeigen. Ja, Mann, egal. Heute geht's. Genau. Also ich habe hier eine Karte mitgebracht vom alten Jerusalem zu Zeiten von Esra. Halt's doch. Ich brauch's vorerst nicht. Oder find mal Bombole. Genau. Also, das ist Jerusalem. Wer dort schon mal war, der kann sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Hier oben ist der Tempel. Der spielt in der ganzen Geschichte bei uns momentan nicht so viel die Rolle. Das, wo wir uns beschäftigen, ist hier unten. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Nehemia ganz zu Anfang rausgegangen ist und um die Stadt rumgegangen ist und sich das angeschaut hat. Er ist hier aus dem Taltor rausgegangen, das ist dieser rot gepunktete Weg, am Teich Siloa vorbei, am Misttor vorbei, Quelltor. Und hier konnte er nicht mehr weiter und er sagt, dann hat er sein Lasttier dort stehen lassen, ist zu Fuß weitergegangen. Und hier ist dieses Wassertor. Und hier auf diesem Platz, dort vor dem Tor, da hat diese Lesung stattgefunden. Und dass ihr euch das noch ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich noch ein Bild mitgebracht. Das ist so von diesem Modell, was man in Jerusalem finden kann. Das ist nur dieser untere Teil. In Jerusalem gibt es schon, früher war es im Holy Land Hotel, heute ist es, glaube ich, im Israel Museum. Und ich habe mal alles ausgeblendet, das ist also Jesus, zu Jesus Zeiten eigentlich. Und das ist alles, das hat es damals noch nicht gegeben, sondern das war quasi der Teil der Stadt, um den es hier geht. Und ihr seht, dieser Teil der Stadt ist so eine Zunge und ist eingeschlossen von zwei Tälern. Auf der einen Seite ist das Stadttal oder manche sagen auch Käsemachertal, da gibt es verschiedene Namen dafür. Hier findet man auch noch einen Teich, den es zur damaligen Zeit nicht gab. Hier ist der Teich Siloa, also den, das ist der Teich Siloa, genau hier. Und der wird gespeist, ist egal. Also wir gehen weiter, hier ist die Gihon-Quelle und hier ist das Wassertor. Und hier draußen vor der Stadtmauer, da geht es dann ins Kidron-Tal runter, das ist quasi die Seite auf der Anhöhe ist dann der Ölberg. Da geht heute eine Straße vorbei, da ist noch so ein kleiner Platz, wo man das ganz gut machen konnte. Warum sie das dort gemacht haben, weiß ich auch nicht, aber hier am Wassertor hat es stattgefunden. Und jetzt sind sie dort gewesen und Esra hat gelesen. Und damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, würde ich das gerne mit euch zusammen machen. Seid ihr bereit für ein bisschen Spontantheater? Ihr seid die Schauspieler jetzt. So, alles, was hier jetzt dann erscheint, dürft ihr machen. Und ich probiere es nochmal mit dem Drücken. Jetzt kommt ein Bibeltext. Der schriftgelehrte Esra, das wäre in dem Fall ich, stand auf einer Kanzel oder einem Podium aus Holz, genau, Hädel ist Holz, oder? Du hast gemacht, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch vor aller Augen, jetzt habe ich leider kein Buch dabei, denn er stand höher als das versammelte Volk. Okay, ihr macht es richtig gut. Echt, ihr macht es super. Gut. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Okay, unser Kreislauf kommt in Wallung. Na, jetzt müssen wir doch irgendwie. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Halleluja! Ja, ich mach das. Und ihr antwortet, darauf antworten alle mit erhobenen Händen. Sehr gut, so, und jetzt? Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Wer es macht, darf es natürlich gar nicht tun. Ihr dürft ja wieder setzen, danke, das war's schon. Ich fand, es hat sich so angeboten, damit wir nicht einschlafen. Genau, den Vers 7 lasse ich aus und dann Vers 8, da heißt es dann weiter, man las aus dem Buch des Gesetzes Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Und ich habe mir gedacht, 2400 Jahre später, es hat sich nicht viel verändert. wir machen das heute noch genauso. Also ich mache es jedenfalls genauso. Man liest einen Teil vor, man erklärt was dazu und dann können es die Leute verstehen. Damals war die Volksmenge natürlich etwas größer. Und die Gelehrten haben sich schon gefragt, wie haben die das damals gemacht? Wenn du dir den Text anschaust, dann war es vermutlich so, dass Esra das von oben vorgelesen hat. Die Mauer im Rücken, die Leute quasi vor ihm an diesem Hang. Von daher wahrscheinlich der Grund, weshalb sie dort waren, weil es dort von der Akustik her wahrscheinlich gut funktioniert hat. Und die Erklärungen, die hat vermutlich dann nicht Esra abgegeben, sondern die ganzen Leviten, die dabei waren, die sich im Volk verteilt hatten in verschiedenen Gruppen. So geht man jedenfalls davon aus, dass es funktioniert hat. Und wenn du so willst, ist es auch ein bisschen ähnlich wie bei uns. Wir haben größere Versammlungen wie hier und dann machen wir kleinere Versammlungen, wo einzelne Leviten, bei uns nennt man die Hauskreisleiter, den Leuten die Dinge erklären. So, und jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe, warum machen die das so? Warum haben die Leute nach diesem Gesetz gefragt? Und warum hat Esra das gemacht? Warum war das Esra wichtig? Warum war das Nehemia wichtig? Warum haben die sich so viel Zeit genommen, dieses Gesetz vorzulesen und es den Leuten zu sagen? Und ich möchte euch versuchen, das ein bisschen klar zu machen. Ich glaube, wir haben eine weitere Folie. Genau, wozu dieses Wort Gottes? Und ich möchte versuchen, euch ein bisschen mit reinzunehmen, warum ich davon überzeugt bin, warum das damals so war und warum es heute noch genauso ist. Der erste Punkt ist, Gott hat uns gemacht. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, egal wie das geschehen ist, ich bin der Überzeugung, dass Gott diese Welt gemacht hat und dass Gott den Menschen gemacht hat. Wäre nun wieder ein extra Thema, werde ich nicht viel dazu sagen. Aber für mich steht eins fest, der Mensch ist ein Gedanke Gottes. Gott hat uns konstruiert. So, und wenn du wissen willst, wie was funktioniert, dann fragst du am besten denjenigen, der es gemacht hat, oder? Du fragst denjenigen, der es konstruiert hat. Du fragst denjenigen, der die Baupläne gemacht hat. Du fragst denjenigen, der sich was überlegt hat. Warum macht man das so? Warum macht man das so? Warum habe ich das nicht anders gemacht? Gott hat sich was dabei gedacht. Nächster Punkt. Deswegen weiß Gott, wie wir ticken. Gott weiß, wie der Mensch funktioniert. Gott weiß, was uns gut tut. Gott weiß, was uns nicht gut tut. Gott weiß, was uns schadet. Gott weiß, was funktioniert. Und Gott weiß, was nicht funktionieren wird. Er weiß es, weil er den Menschen gemacht hat. Und er hat noch einen Vorteil. Er kennt dich besser als du dich selber. Du bist der Meinung, das funktioniert. Und Gott sagt, also wenn ich dazu was sagen dürfte, glaube ich nicht. Und dann sagst du, Gott, tut mir leid, aber ich kenne mich besser. Bei jedem anderen würde ich dir zustimmen. Wenn jemand anders zu dir sagt, ja, weiß, ich kenne dich, und dann sagst du, aber ich kenne mich besser, weil ich lebe schon länger mit mir als du. Das ist okay, das kannst du sagen, wobei das auch nicht immer stimmt. Aber bei Gott, ganz ehrlich, Gott kennt uns einfach. Er weiß alles. Gott kennt die Worte, die wir aussprechen möchten, noch bevor sie auf unseren Lippen sind. Er kennt unsere Gedanken schon von Weitem. Ich habe manchmal den Eindruck, wir kennen unsere eigenen Gedanken nicht mal so ganz genau. Aber Gott kennt uns und Gott weiß, wie wir ticken. Er hat uns gemacht und uns persönlich kennt er auch noch. Und jetzt kommt der dritte Punkt und der ist ganz wichtig. Gott meint es gut mit uns. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, wo jetzt, bevor wir den Schluss draus ziehen, wo wir einfach wissen müssen, Gott weiß, wer wir sind. Gott weiß, wie die Konsequenzen wären bei dieser oder bei dieser Handlungsweise. Und jetzt kommt der dritte Punkt dazu, Gott meint es gut mit dir. Und das bedeutet, wenn Gott dir einen Rat gibt, dann ist dieser Rat nicht, um dich einzuschränken, um dir irgendwas wegzunehmen, um dir den Spaß zu nehmen, sondern dieser Rat oder dieser Vorschlag, diese Anweisung, wenn du so willst, wenn du das so hart nehmen willst, dieses Gebot, was Gott dir gibt, das dient dazu, dass es dir gut geht. Jemand hat mal gesagt, die Gebote Gottes sind Wegweiser zum nächsten Segen. Sie sind nicht Einschränkung für uns, sondern sie sind eine Gebrauchsanweisung. Und deswegen, vierter Punkt, Gottes Wort als Betriebsanleitung. Wir gehen zu dem, der uns gemacht hat. Wir gehen zum Hersteller und wir... Gut. Das heißt, wenn wir wollen, dass es uns gut geht, dann halten wir uns daran, was Gott in seinem Wort sagt. Wir halten uns an sein Wort. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir sonst in die Hölle kommen, nicht, weil wir sonst, was weiß ich, die Gotteskindschaft verlieren oder sonst irgendwas, sondern wir machen das letztendlich, ich sage es euch mal so, oder wir können das machen, aus ganz eigennützigen Motiven, weil wir wollen, dass es uns gut geht. Du kannst es auch machen, weil du Gott gefallen möchtest, weil du ihm eine Freude machen möchtest. Ist noch ein besseres Motiv. Ich sage mir immer, aus welchem Motiv du es nun tust, Hauptsache du tust es. Denn Gott freut sich, auch wenn du es aus anderen Motiven machst. Aber selbst wenn du es nicht tust, um Gott zu gefallen, um Gott eine Freude zu machen, weil du ihn toll findest und weil du ja, ihn nicht verletzen möchtest oder so, dann tu es, weil du weißt, dass es dir gut tut. Und das ist so etwas, was ich in meinem Leben irgendwann mal verstanden habe und wo ich mich seitdem immer wieder dran festhalte und wo ich sage, ich weiß so viel nicht über mein Leben. Ich weiß so oft nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich weiß, Gott weiß es. Und deswegen gibt es für mich nichts Entspannenderes, als zu wissen, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht wissen, was kommen wird. Das Einzige, was ich tun muss, ist zu sagen, Gott, ich lege mein Leben in deine Hand. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Verstehst du? Gott weiß, was kommt, Gott kennt dich und Gott möchte das Beste für dich. Und deswegen gibt es nichts Besseres, als zu sagen, Gott, ich tue das, was du möchtest. Und das gilt für uns persönlich, das gilt für uns als Gemeinde, das gilt in unseren Familien, das gilt in unseren Betrieben. Wir wollen uns an das halten, was Gott sagt, und dann werden wir am Ende den Segen und das Gute dabei haben. Es gibt eine Bibelstelle, 2. Timotheus 3, Vers 16, die kennen vielleicht die meisten von euch, die habe ich, glaube ich, nicht dabei, oder? Kannst du mal nachgucken, ob sie auf der Folie ist, aber 2. Timotheus 3, 16, in der Luther-Übersetzung, so kennen es vielleicht manche auswendig, heißt die, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, ich habe doch was, Entschuldigung. Ja. Zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die 4 Punkte hatte ich hier. Genau. Lehre, Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Das sind die Punkte, die Paulus hier nennt. Aber weil das alles so ein bisschen alt ist, habe ich mir eine modernere Übersetzung geschnappt. Und da wird es folgendermaßen formuliert. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Das ist Lehre. Die ist auch drauf. Noch eins weiter. Genau. Wir erkennen die Wahrheit. Das ist Lehre. Der zweite Punkt ist, sie überführt uns von Sünde. Wir erkennen, was falsch ist in unserem Leben. Dritter Punkt, sie bringt uns auf den richtigen Weg. Und der vierte Punkt, und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Wir könnten auch sagen, das ist Heiligung für diejenigen, die Fachbegriffe kennen. So, das ist das, was das Wort Gottes tut, was die Schrift tut, was wir, wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, haben. Wir erkennen die Wahrheit. Du hörst heute so viele Sachen. Wir sind jetzt gerade wieder erschlagen kürzlich gewesen, wo wir gemerkt haben, wie sehr New Age-Gedankengut unsere Gesellschaft gepackt hat und durchdringt. Das ist echt unglaublich. Und manchmal habe ich so einen Eindruck, dass selbst wir Christen manchmal nicht mehr merken, wo wir eigentlich gar nicht mehr dem biblischen Bild des Menschen folgen, sondern wo wir irgendwelche Gedanken annehmen, die letztendlich ihre Quelle wo ganz anders haben. So, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, was die Wahrheit ist. Wir können unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen Lüge und Wahrheit. Wir werden merken, dass manche Dinge in unserem Leben nicht richtig sind. Wir bekommen Sündenerkenntnis. Wir stellen fest, das hätte ich nicht tun sollen, weil Gott das nicht will. Nochmal, nicht deswegen, weil er irgendwie ein Spaßbremse ist oder so, sondern weil Gott Gutes mit uns im Sinn hat. Es hilft uns, den richtigen Weg zu gehen. Wir wissen dann nicht nur, was falsch ist, sondern Gott zeigt uns auch, was richtig ist. Und wir können diesen Weg gehen. Und dann schließlich leben wir so, wenn wir nach der Bibel leben, wie es Gott gefällt. Und der Punkt, der jetzt passiert ist bei den Leuten, die zugehört haben, als Esra dieses Gesetz vorgelesen hat, das ist der zweite Punkt, die Sündenerkenntnis. Jetzt passiert Folgendes. Nehemia 8, Vers 9. Ich habe bisher aus der Einheitsübersetzung gelesen, aber ich habe jetzt irgendeine modernere genommen, weil die Sätze da umgestellt waren. Es ist für uns jetzt leichter, das zu verstehen. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle laut an zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn eures Gottes. So, die Leute haben festgestellt, wir haben Dinge falsch gemacht. Wir haben uns nicht um das Gesetz Gottes geschert. Wir haben unser Leben gar nicht nach dem ausgerichtet, was Gott wollte. Und sie waren traurig darüber. Und wisst ihr, was ich glaube, was hier passiert ist? Und wir sehen das aus der Reaktion von Esra und Nehemia und den anderen. Da hat niemand dem anderen ein schlechtes Gewissen gemacht. Da wurde niemand geistlich manipuliert. Man hat nicht versucht, die Leuten irgendwie einzureden, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Sie haben das Gesetz vorgelesen. Und die Leute haben gemerkt, boah, wir haben richtig Mist gebaut. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Wir sind auf vollkommen falschen Wegen unterwegs. Und sie waren traurig darüber. Und es kam nicht, weil es die Leute, die Esra und die Leiter ihnen eingeredet haben, sondern es kam, weil sie es im Wort gesehen haben und weil sie von Gottes Wort und Gottes Geist überführt wurden. Und dann waren sie traurig. Und jetzt kommt die Reaktion der Leiter, die sagen, okay, also das sagen sie jetzt hier nicht in dem Text, aber ich gehe mal davon aus, dass sie gesagt haben, das war jetzt okay, sie haben es verstanden, aber jetzt ist nicht die Zeit, traurig zu sein. Und das ist für mich schon sehr neutestamentlich, was wir hier hören. Also man könnte jetzt sagen, alttestamentlich hätten wir jetzt vielleicht noch was anderes erwartet. Aber neutestamentlich ist genau das, was uns die Bibel sagt. Wir bekennen unsere Schuld. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, das Volk war traurig, sie haben Buße getan und Gott hat ihnen vergeben. So, und dann ist die Schuld weg. Und jetzt müssen wir noch eine Woche lang Buße tun. Das ist das, wie wir es verstehen. Jetzt müssen wir irgendwie, also Buße tun, so wie ich es jetzt gebraucht habe. Das ist das, wie wir es verstehen. Wir müssen das irgendwie abarbeiten. Wir müssen irgendwie zeigen, dass wir vollkommen zerknirscht sind. Wir müssen jetzt eine Woche lang fasten und schwarze Sachen anziehen und Asche auf unser Haupt streuen und was weiß ich was alles. Gott sagt, nee, ich habe dir vergeben. Ich habe dir vergeben. Die Sünde ist weg. Und jetzt ist nicht Zeit, um traurig zu sein, sondern jetzt ist Zeit, um sich zu freuen. Und ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben unterwegs bist, aber eins kann ich dir sagen, in der ersten Zeit in meinem Glauben, ich habe das immer wieder falsch gemacht. Du tust was falsch, dann ist der erste Fehler, du bekennst es nicht sofort. Okay? Dann dauert es eine Weile, dann bittest du um Vergebung und dann ist alles wieder gut. Und dann kommt die nächste Sünde oder die gleiche Sünde nochmal, wie auch immer. Und dann denkst du, schon wieder. Ja, jetzt kann ich hier einfach zu Gott gehen. Gott ist sicher sauer mit mir. Und dann wartest du eine Weile und dann doch irgendwann, dann gehst du zu Gott, bittest dich um Vergebung. Und dann kommt die nächste Sünde oder die gleiche Sünde nochmal. Und dann denkst du, nein, nicht schon wieder. Jetzt ist Gott richtig sauer. Was mache ich jetzt bloß? Und dann stellst du alles Mögliche an, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Irgendwie merkst du, es funktioniert eigentlich nicht. Und nachdem du längere Zeit gewartet hast, dann bittest du um Vergebung. Und so geht es immer wieder und die Zeiträume werden länger oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie du so gestrickt bist. Und der Punkt ist, dass Gott sagt, du, ich vergebe dir. Und du bist mein geliebtes Kind. Und nachdem ich dir vergeben habe, ist gut. Und dann ist Zeit zu feiern. Und wenn du das nächste Mal kommst und sagst, Gott, es tut mir leid, ich habe schon wieder gesündigt, dann sagt Gott, wieso? Ich erinnere mich gar nicht. Gott, der alles weiß, hat eine große Gedächtnislücke und das ist die vergebene Schuld. Gott sagt, ich werde sie in das Meer versenken, wo es am tiefsten ist und ich werde nicht mehr dran denken. Dann mach's doch bitte wie Gott. Wirf deine Sünde weg, lass sie im Meer, lass sie am Kreuz und lass es gut sein. Und sei nicht immer noch zerknirscht und schrecklich und furchtbar, sondern geh weiter, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. War gestern das Thema bei den Frauen. Und jetzt ist Zeit zu feiern. Vers 10, dann sagte Esra zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt Wasser. Ach Gott, also was ist das für eine Übersetzung? Also in meiner Übersetzung steht, trinkt süßen Wein. Man kann auch trockenen Wein trinken, ist in Ordnung. Also er fordert sie hier auf, Alkoholisches zu trinken. Ich weiß nicht, wie unsere amerikanischen Geschwister, die haben wahrscheinlich auch andere Übersetzungen, da darf man ja nicht so Alkohol trinken, aber in der Bibel wurde Alkohol getrunken. Das erste Wunder, was Jesus getan hat, er hat 400 Liter Wein in Wasser verwandelt, oder? Oder war es doch, Spezi war es, genau. Oder war es doch umgekehrt? Jesus hat richtig viel Wein gemacht und er hat nicht einen billigen Wein hergestellt, sondern er hat einen richtig guten Wein gemacht. Was machst du mit gutem Wein? Den lässt er nicht stehen, oder? Also, all die Leute, die da versuchen einzureden, dass Gott eine Spaßbremse ist oder dass Gott das nicht mag, wenn wir fröhlich sind oder sowas, dass Gott uns nichts gönnt, halt dir diese Stellen immer wieder vor Augen, denn es ist nicht so. Und dann sagt er, schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn, macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wusstest du, dass die Stelle da steht? Ich wusste es gar nicht. Ich habe nochmal gesucht, aber ich habe sie nirgends anders gefunden. Aber die steht dort. Die steht, nachdem wir gesündigt haben, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wahnsinn! Altes Testament, Nehemia, ganz trockenes Buch irgendwie, aber da stehen so tolle Sachen drin. Und dann die Armen nicht vergessen. Die Leute, die nichts haben, die kriegen auch was mit. Vers 12 machen wir weiter. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und da muss ich ehrlich sagen, da geht mir als Prediger das Herz auf. Wie oft habe ich den Eindruck, du kannst predigen, was du willst. Es kommt nicht an. Die Leute verstehen es nicht wirklich. Und hier wird es ihnen gesagt, es wird erklärt und die Leute verstehen es und tun es. Hammer, wir werden es nachher gleich noch, werde ich nochmal drauf eingehen. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass wir ein offenes Herz haben, dass wir verstehen, dass wir auch bereit sind, Dinge, die in unserem Kopf so programmiert sind. Guck mal, die Leute, die haben, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es gibt so Volksgruppen so im arabischen Raum oder auch so die Osteuropäer sind eher so ein bisschen gepolt. Da wird gern mal geheult und was weiß ich. Wir hatten früher eine Schwester in der Gemeinde, die entsprechend gebetet hat, die während ihrer Gebete sich immer irgendwie so in so einen emotionalen Zustand reinbewegt hat, wo du dir gedacht hast, was ist mit der jetzt passiert? Und am Ende ihres Gebetes war sie dann irgendwie wieder normal und so. Aber versteht ihr, dieses Zerknirschte, dieses Traurige, dieses und ich bin so schlecht und so, das hat mit Gottes Verhältnis zu uns eigentlich gar nichts zu tun, sondern da geht es um Freude, da geht es um, Gott hat mir vergeben, ich darf vorwärts gehen, Gott ist auf meiner Seite. Da geht es nicht darum, es ist egal, wie ich lebe, aber es geht darum, Gott ist da und Gott geht mit mir weiter und ich darf mich freuen. Und ja, klar, der verlorene Sohn ist genauso ein Beispiel dafür, wo der Sohn, der alles richtig gemacht hat, die großen Probleme hatte. Und er sagt, das geht ja nicht. Der ist jetzt zurückgekommen, der musste erst mal ein paar Monate in Quarantäne oder was weiß ich was. Und der Vater sagt, nee, fest hier, freu dich mit uns. Ganz genau. So, Vers 13. Am zweiten Tag versammelten sich die Familienoberhäupter des ganzen Volkes sowie die Priester und Leviten bei dem Schriftgelehrten Esra, um die Worte des Gesetzes weiter kennenzulernen. So, jetzt haben sie es verstanden. Jetzt sagen sie, Moment, wir haben heute Abend gefeiert, wir haben Wein getrunken, festgemacht, morgen müssen wir ausschlafen. Oder? Kennt ihr das? Nee, die sagen, boah, morgen wieder. Wir müssen noch mehr hören. Okay? Und dann gehen sie nochmal hin und dann hören sie noch mehr. Und jetzt passiert was ganz Interessantes und damit möchte ich abschließen. Esra weiß ich nicht, aber Nehemia ist ein Mann der Planung. Und wir haben gesehen, dass bei Nehemia nichts dem Zufall überlassen war. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Kapitel 8, Vers 2, da steht eine Zeitangabe. Wer hat seine Bibel oder sein Handy gerade parat? Kapitel 8, Vers 2, wann hat es stattgefunden? Am ersten Tag des siebten Monats. So, jetzt gibt es einen besonderen Tag, nämlich im dritten Mose, weiß nicht genau wo, da steht, dass sie am 15. Tag des siebten Monats ein Fest feiern sollen, nämlich das Laubhüttenfest, Sukkot. Manche von euch waren vielleicht schon in Israel, ich war schon zweimal zu Sukkot in Israel, sehr beeindruckend, interessant, Christen machen da eine extra Fete, wo es, ja, wo es einfach schön ist und das ganze Volk sollte eigentlich in Laubhütten wohnen. Also die bauen sich dann so kleine, ja, Zelte kann man es eigentlich gar nicht nennen, so kleine Unterstände, schmücken die mit Palmwedeln und mit allem Möglichen und leben dann eine Woche lang in dieser Hütte, um sich daran zu erinnern, dass sie unterwegs waren. Und was für ein Zufall, sie lesen im 7. Monat am Anfang, vermutlich jetzt nicht mehr am ersten Tag, aber ein paar Tage später, lesen sie Vers 14. Da fanden sie im Text so ein Zufall, dass der Herr doch Mose geboten hatte, die Stelle, an der es heißt, die Israeliten sollen während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen. Vers 17. Und die ganze Gemeinde, alle, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, bauten Laubhütten und wohnten darin. So hatten die Israeliten, und jetzt hör gut zu, es nicht mehr gehalten seit den Tagen Josuas. Josua, 1400 vor Christus. Die hatten 1000 Jahre lang kein Laubhüttenfest gefeiert. Das musst du dir mal geben. 1000 Jahre sind eine lange Zeit, das ist mehr als eine Generation, okay? Und jetzt lesen die das und sagen, oh, da haben wir es falsch gemacht. Ich habe erst gestern dran gedacht, da gab es doch einen König, der das Gesetz wiederentdeckt hat. Der hieß Josia. Erinnert ihr euch? Die haben den Tempel ausgemistet, die haben, so wie wir, unten umgebaut, haben dabei eine Schriftrolle gefunden. Und dann haben sie da drin gelesen und haben sie festgestellt, boah, da ist aber einiges ganz schief gegangen. Und was haben sie denn gemacht? Da haben sie ein Fest wieder gefeiert, was sie lange Zeit nicht mehr gefeiert hatten. Und ich dachte mir, was ist jetzt da? Aber die haben das Passafest wieder angefangen zu feiern. Aber fürs Laubhüttenfest hat wohl offensichtlich die revolutionäre Kraft nicht gereicht, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie offensichtlich nur das Passafest wieder eingesetzt, aber nicht das Laubhüttenfest. So, jetzt fangen sie an, das Laubhüttenfest wieder zu machen. Und dann, das Fest geht 7 Tage. Vers 18, jeden Tag las Esra aus dem Buch des Gesetzes vor, vom ersten Tag bis zum letzten. So feierte man das Fest 7 Tage lang und am 8. Tag war wie vorgeschrieben die Festversammlung. 7 Tage lang wird das Gesetz vorgelesen und am Ende gibt es einen großen Gottesdienst. Ich habe mir gedacht, wie heute, Bibelwoche, eine Woche lang trifft man sich, man hört sich das Wort und am letzten Tag gibt es einen Festgottesdienst. Es gibt irgendwie nichts Neues unter der Sonne. Wir machen nicht alles falsch. Ist eine schöne Sache. Aber was mich daran so fasziniert hat, war die Haltung des Volkes. Die haben gesagt, boah, hier sind Dinge falsch. Und wisst ihr was? Das steht im Buch Nehemia, aber eigentlich der Esra war derjenige, der es ausgelöst hat. Und zwar nicht erst durch diese Lesung. Der Esra, der hat jahrelang vorher das Gesetz gepredigt. Der hat immer wieder gesagt, Leute, das steht im Gesetz und hat damals schon ihnen immer wieder gesagt, hat vorgelesen, hat versucht, das ihnen wertvoll zu machen. Und wisst ihr was, ich finde es so klasse, dass die Früchte jetzt aufgehen. Ich glaube, es waren 14 Jahre oder was der Unterschied war. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, 14 Jahre später. Esra hat 14 Jahre lang gearbeitet und jetzt gibt es die Früchte dieser Arbeit. Und jetzt ist das Volk an dem Punkt, wo sie sagen, gut, sie haben es vorher schon in verschiedenen kleineren Punkten auch gemacht. Die Sache mit den Ehen haben sie in Ordnung gebracht und so. Aber jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, wir brauchen einen geistlichen Neuanfang. Und wisst ihr was, das ist das, was ich mir wünschen würde auch für uns, dass das immer wieder passiert, dass unsere Herzen so offen sind, dass wir nicht sagen, so, zurzeit ist auch wieder in der politischen Diskussion weiter so, habt ihr vielleicht so mitbekommen. Und das ist was geistlich ganz schlecht ist. Wie es in der Politik ist, da möchte ich mich jetzt mal nicht dazu äußern, aber dieses weiter so oder wir machen halt, ja, haben wir schon immer so gemacht. Jemand hat mir mal gesagt, kennst du die letzten 7 Worte sterbender Gemeinden? Das haben wir schon immer so gemacht. Du kannst so nicht leben. Wenn Gott dir was zeigt, dann ist es Zeit umzusetzen. Dann ist es Zeit, Dinge zu verändern. Und dann müssen wir aus unserer Wohlfühlzone raus. Und dann heißt es vorwärts gehen. Und dann heißt es, das zu tun, was Gott will. Und jetzt stellen die fest, wir haben es richtig vermasselt. Wir haben das Fest nicht gehalten. Wir haben so viele Dinge falsch gemacht. Und die Dinge, die wir von Martin gehört haben, dass sie da Zinsen verlangt haben und dass sie die Leute in die Sklaverei verkauft haben. Ich meine, man hätte es ja wissen können, oder? Man hätte es ja wissen können. Es steht ja auch was dazu im Wort Gottes, wie man damit umgehen soll. Ja, sie haben es nicht gemacht. Und jetzt stellen sie fest, wir waren auf dem falschen Weg. Und was tun sie? Sie sagen, wir müssen umkehren. Wir müssen das ändern. Wir möchten das tun. Ich weiß nicht, ob sie es wegen schlechtem Gewissen gemacht haben, ob sie es wegen Angst gemacht haben. Das kann alles sein, wie es will. Bei uns kommt noch eine zusätzliche Motivation dazu, wir können es machen, um Gott eine Freude zu machen. Aber es ist mein Wunsch, wenn du daheim deine Bibel liest, und ich würde dir sehr empfehlen, das zu tun. Du brauchst niemanden, der dir die Bibel erklärt. Seit Pfingsten haben wir den Paraklet, den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und der erklärt dir die Dinge. Und ja, es ist gut, in den Hauskreis zu gehen, wo man darüber reden kann. Und wo vielleicht auch ein Leiter da ist oder so, oder erfahrenere Geschwister, die vielleicht auch mal was erklären können. Mir hat es sehr gut getan, dass mein Bruder mir da geholfen hat. Aber lies selber die Bibel, bitte Gott, dir das zu erklären. Triff dich mit anderen, redet über das Wort Gottes. Und wenn ihr Dinge rausfindet, wo ihr feststellt, wir müssen uns da ändern, dann macht es. Und die Bibel ist nicht nur irgendwie Theologie, die so weit entfernt im Himmel schwebt und die uns irgendwie nicht betrifft, sondern das ist was unseren Alltag betrifft. Und wenn du Dinge liest im Wort Gottes, die deinen Alltag betreffen, wo du feststellst, ich muss hier was ändern, oder vielleicht stellst du fest, ich sollte was ändern, dann leg eine Schippe zu und sag, okay, ich werde es ändern. Ich werde mich an diesem Punkt anders verhalten als bisher. Mit der Kraft Gottes. Und dann werden wir das umsetzen, was Gott uns zeigt. Und dann wird am Ende der Segen Gottes drauf liegen. Und das ist das, was wir uns als Gemeinde vorgenommen haben. Wir wollen Gemeinde nicht so machen, wie sie uns gefällt. Wir wollen Gemeinde so machen, wie sie Gott gefällt. Und ja, Gott macht jede Gemeinde anders und andere Gemeinden machen das anders. Das ist okay, das ist ihr Auftrag. Gott zeigt uns manche Dinge, wir versuchen die umzusetzen. Manche Dinge, die sind in der Bibel festgeschrieben, an denen können wir, wollen wir nichts ändern. Aber es ist unser Ziel, eine Gemeinde zu sein, an der Gott Freude hat, wo wir das tun, was Gott uns zeigt. Und ich hoffe, dass du jemand bist, der sagt, und ich möchte mein Leben im Kleinen nach dem ausrichten, wie Gott es will. Mein Privates, wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meiner Sexualität umgehe, wie ich mit meinen Eltern, mit meinen Kindern umgehe, eure Familien. Wir wollen unsere Familien so gestalten, wie es dem Wort Gottes entspricht. Und wir werden Segen davon haben. Amen. Vater, ich möchte jetzt einfach danken dafür, dass du uns in dem Nehemia und in dem Esra so wunderbare Vorbilder gegeben hast. Menschen, die dein Wort ernst genommen haben. Und Herr, wir wollen dein Wort auch ernst nehmen. Wir möchten dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass es uns ein Wegweiser zum Leben und zum Segen ist. Und wir wollen dir einfach danken dafür. Und wir wollen in diesem Wort lesen. Wir wollen es zu uns eine Richtschnur machen in unserem Leben. Und wir wissen, Herr, dass es ein guter Weg ist, auf dem wir uns da begeben, weil du gekommen bist, um uns Leben volles Genüge zu geben, weil du uns segnen möchtest. Und so danke ich dir, Herr, in Jesu Namen, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Und wir bitten dich einfach darum, Herr, dass du uns auf deinem Weg hältst, dass du uns immer wieder Korrektur schenkst, direkt von dir, aus deinem Wort, durch Geschwister, wie auch immer. Herr, und wir möchten heute ja diesen Bund mit dir schließen. Und ich bitte dich, dass du das jetzt einfach nur dann mitbetest, wenn du es wirklich so siehst, dass wir diesen Bund mit Gott machen, Herr. Und wir möchten diesen Bund mit dir schließen, dass wir sagen, wir möchten deinem Wort gehorchen, egal was kommt, weil wir wissen, dass es gut und richtig ist. Amen.